Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie alle an den Radios. Herzlich Sabine Böhler zur Gesundheitssendung. Heute geht es die nächste Stunde um Leber- und Gallebeschwerden. Unser Gast ist der Arzt für Allgemein- und Hildegard-Medizin, Dr. Michael Ptock aus Bielefeld. Unser menschlicher Körper, liebe Zuhörer, das ist ein Wunderwerk, das die Wissenschaft immer wieder vor Rätsel stellt. Doch worüber einiges bekannt ist, das ist die überaus wichtige Funktion von Leber und Galle. Um es mal leger auszudrücken, ohne unsere körpereigene Kläranlage, also Leber und Galle, läuft gar nichts in Sachen Entgiftung. Leber und Galle verrichten ihre Arbeit so still und leise, dass es kaum auffällt, wenn das Entgiftungsduo mal schwächelt. Doch streiken Leber und Galle, dann kann es zu massiven Beschwerden kommen. Damit unser Entgiftungsduo erst gar nicht streikt, können wir im Vorfeld einiges tun. Und darum soll es heute gehen in der heutigen Sendung. In den Schriften der heiligen Hildegard von Bingen gibt es dazu viele Empfehlungen, wie zum Beispiel die Edelkastanie, den Maulbeerenwein oder das Hirschzungen-Elixier aus der Hirschzungen, aus dem Hirschzungen-Farnkraut oder der Adalas. Aber gleich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, darüber mehr. Nun möchte ich Ihnen unseren heutigen Gast vorstellen, den Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, Dr. Michael Ptock. Er ist uns aus Bielefeld zugeschaltet. Grüße Gott, Herr Dr. Ptock.
Ich grüße ebenfalls Frau Böhler und ich grüße ebenfalls alle Hörerinnen und Hörer, die Ihnen zugeschaltet sind und die etwas von unserer heiligen Hildegard gerne hören möchten, die Sie interessiert und die diesen Tag nutzen für diesen Zweck.
Herr Dr. Ptock, liebe Zuhörer, ist niedergelassener Arzt. Schon im Studium hat er sich mit der Verbindung von Religion und Medizin beschäftigt. Die Werke der heiligen Hildegard studiert er jetzt so seit circa 10 Jahren intensiv. Wie kam es denn dazu, Herr Dr. Ptock?
Das war etwas ganz Spannendes, Frau Böhler und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar waren meine Frau und ich, das war 1996, auf einem Kongress von dem Redemptoristenpater Professor Resch, der an der Lateranuniversität des Papstes auch lehrt. Und das Thema war ein ganz spannendes: Paranormologie und Religion. Das, was nicht sozusagen im Normalen sofort verstehbar ist, Paranormologie, ein ganz offizielles Fach. Und zwar in der Vita, in der Lebensgeschichte vieler Heiliger gibt es überliefert und glaubhaft überliefert Dinge, die wir so als Normalsterbliche gar nicht so leicht verstehen können. Also zum Beispiel, dass sie manche Dinge aus der Vergangenheit sagen konnten, in der Zukunft manche Dinge gesehen haben. Und sie haben das aber immer getan, indem sie sich unter Gottes Fügung gestellt haben. Und das trifft ja auch durchaus auch die heilige Hildegard von Bingen auch zu. Und dieser Kongress in Innsbruck hat dieses zum Thema gehabt. Man wollte das wissenschaftlich untermauern, aber eben auch klarstellen, dass es solche Phänomene gibt. Und wir saßen an einem Tisch und es war relativ dunkel, Mittagszeit. Und neben uns saß Frau Stricker-Schmidt, die den Hörerinnen und Hörern sicher sehr gut bekannt ist. Und weil wir fast ein bisschen müde wurden in dieser Mittagszeit und dem dunklen Raum, bot sie meiner Frau als erstes den Galgant an und sagte: Nehmen Sie das und Sie werden bald wieder munter werden.
Frau Stricker-Schmidt, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, ist die Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft und eine große Kennerin einfach der Schriften der heiligen Hildegard von Bingen.
Genau. Und wie es Zufall nenne ich das nicht, das war ganz sicher Fügung. Wir haben die Wirkung des Galgantes gemerkt, der Kreislauf stabilisierend, aufmunternd ist und wir konnten diesem Vortrag dann weiter wunderbar folgen. Und am Tag später haben wir sie nochmal wieder getroffen, gesehen und dann haben wir uns zu ihr gesetzt und so ist eine Bekanntschaft daraus geworden, eine Freundschaft. Sie hat uns doch sehr intensiv auch zu Hildegard hingeführt und ermuntert und von daher kann ich mich heute auch als Arzt nennen, der eben Hildegard ganz wichtig geworden ist und der das immer mehr, diese Heilkunde in sein Spektrum mit einführt und für den das eine wunderbare Bereicherung ist.
Und so. Sie sind ja als niedergelassener Arzt schon etliche Jahre tätig, auch als Facharzt im Bereich Naturheilverfahren. Also ist die Hildegard-Medizin für Sie dann wahrscheinlich eher auch eine Ergänzung geworden zu dem Spektrum, mit dem Sie eh schon behandeln?
Ganz sicher. Also ich bin ja Facharzt für Allgemeinmedizin und ich glaube, das ist heute auch die große Kunst, dass wir all das, was uns die wissenschaftliche Medizin bietet, nutzen, einsetzen, dass wir es gegeneinander abwägen, aber auch das, was uns die Naturheilkunde in ihrer Gesamtheit und die Hildegard-Medizin in ihrer Besonderheit an Chancen, an Möglichkeiten bieten und dass für jeden einzelnen Patienten, für jede einzelne Patientin sehr genau zur Anwendung bringen, uns abstimmen jeweils und gucken, was ist die beste Möglichkeit für den jeweils kranken Menschen.
Und da sind wir schon noch bei der Frage, was Sie unter Hildegard-Medizin verstehen.
Die Hildegard-Medizin oder die Hildegard-Heilkunde ist eine ganz umfassende Heilkunde. Und sie ist für mich die umfassendste Heilkunde, die es überhaupt gibt. Ich kann das erklären und mache das gerne, weil sie auf der einen Seite natürlich naturheilkundliche Rezepte hat. Die werden wir dann auch im Einzelnen, denke ich, besprechen. Aber sie ist eben viel mehr als nur eine Rezeptsammlung. Sie ist eingebettet in die Klosterheilkunde, die gerade bei den Benediktinern ja sehr ausgeprägt gewesen ist. Aber sie ist wesentlich mehr. Hildegard beschreibt ja immer wieder, dass sie ihre Erkenntnisse, ihre Erfahrung auf visionärem Weg bekommen hat. Das heißt, sie hat auf göttliches Geheiß hin durch den Heiligen Geist, und das ist ja auch in diesen Bildern so schön geschildert, sie sitzt in ihrem Kloster und der Heilige Geist als Flamme kommt und sie hat einen zugeordneten Mönch, der ihr geholfen hat, das Ganze aufzuschreiben, den Mönchen Vollmar am Anfang, aufgeschrieben und immer wieder in dieser Rückbindung an ihren Schöpfer, von dem sie ganz fest überzeugt war und den wir auch glauben. Und diese Heilkunde ist in dem Sinne viel, viel größer als eben nur eine Kräutersammlung, sondern sie bietet den Mensch ein in einen Kosmos, in die Beziehung zum Nächsten, zur Natur und zum Schöpfer. Und von daher ist es wirklich eine Heilkunde und eine Heilskunde, die den Menschen in seinen ganzen Lebensbezügen und in seine Ausrichtung letztlich auf eine Ewigkeit einbezieht. Und das haben wir ja sonst in keiner Heilkunde, die wir kennen.
Und heute sprechen wir darüber, wie die Hildegard-Heilkunde bei Leber- und Gallenbeschwerden eingesetzt werden kann. Doch bevor wir jetzt über die einzelnen Möglichkeiten sprechen, Herr Dr. Tock, lassen Sie uns doch noch auf das Zusammenspiel, ich habe es so schön genannt, von dem Entgiftungsduo Leber und Galle zum gesamten Organismus schauen. Die heutigen Mediziner sehen in der Leber auch das Zentrallabor des Körpers, das über 500 Funktionen zu erfüllen hat. Was sind denn die zentralen Aufgaben der Leber und wie spielt die Galle damit hinein?
Also für die Hörerinnen und Hörer, die sich da nicht ganz so gut auskennen, und das muss man als Laie ja auch nicht, möchte ich das gerne kurz erklären. Und zwar, die Leber ist ein Organ, die ungefähr 1,5 Kilogramm wiegt. Sie ist im rechten Oberbauch beheimatet. Und die Leber ist, das haben Sie ganz richtig gesagt, Frau Böhler, der große Chemiker im Körper. Und sie hat vielfältigste Funktionen. Und dieser Begriff Entgiftung, ich setze ihn gerne schon mal gleich in Gänsefüßchen, weil das für einen Arzt, der sozusagen rein wissenschaftlich denkt, häufig ein bisschen unverständlich ist, wenn Patienten ankommen und sagen, sie wollen etwas für ihre Entgiftung tun. Und gemeinhin denkt man nur an den Alkohol. Aber die Leber muss natürlich alle anderen Giftstoffe, die wir aufnehmen, auch entgiften, also unschädlich machen, von Schwermetallen versuchen auszuscheiden, Dämpfe, die wir einatmen. Was Sie vielleicht kennen, unsere Hörerinnen und Hörer, ist die Vergiftung mit Knollenblätterpilz, die eben auch die Leber schädigen können, diese Toxine des Knollenblätterpilzes. Das, was wir einatmen, Chlorwasserstoffe, also verschiedenste Substanzen, die entgiftet werden müssen. Und dafür müssen sie erst in der Leber umgearbeitet werden. Und das Konzentrat der Lebersäfte, das wird dann in dieser kleinen Gallenblase gespeichert und bei Bedarf, und zwar je nachdem, was wir essen, egal ob es abhängig davon Kohlenhydrate, ob es Fette sind oder Eiweiß, es wird immer ganz mit feinen Sensoren sozusagen geprüft, was ist im Nahrungsbeutel drin, und dann wird die Gallenflüssigkeit adäquat und angepasst an die Ernährung in den 12-Fingerdarm abgegeben, damit wir eben eine optimale Verdauung haben. Die Leber macht aber noch viel mehr. Sie produziert zum Beispiel Hormone, Stoffwechselsubstanzen. Also da können wir einen eigenen Vortrag halten über das, was die Leber macht. Aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt einen ganz kleinen Eindruck über die Galle und auch dieses Wunderwerk. Wie das genau funktioniert, das merken wir ja gar nicht. Wir merken es höchstens, das haben Sie schon gesagt, wenn es mal zwickt, wenn Leute zu fett essen und sagen, ich merke meine Galle, dann merken wir dieses Zusammenspiel, was wir sonst überhaupt nicht registrieren. Das ist ein ganz wenig gestört.
Mhm. Welchen Einfluss hat denn unsere Lebensweise und unsere Ernährung auf Leber und auf Galle?
Unsere Ernährungsweise hat einen großen Einfluss. Ich habe eben schon angesprochen, manche Menschen sagen, wenn ich zu fett esse, dann merke ich, dass die Galle ein bisschen zwickt. Und da können wir aber gleich in das gehen, was Hildegard von Bingen sagt. Sie hat uns das großartig überliefert. Sie sagt zum Beispiel, wenn Menschen gierig sind auf fettes Fleisch, dass dann die Leber und sogar im Weiteren auch die Lunge schon geschädigt werden kann. Und sie spricht von der Bitterkeit des Phlegmas. Im Weiteren führt sie aus, das ist in ihren zwei medizinischen Büchern, Causae et Curae et Physica, das sind die zwei medizinischen Bücher, die sie geschrieben hat. Sie hat ja dann noch die großen theologischen Werke geschrieben, aber ich beziehe mich jetzt mal auf die medizinischen, dass wenn Menschen verschiedene Speisen ohne Maß und Unterschied zu sich nehmen. Also für sie ist ganz wichtig, dass wir unsere Ernährung, wir können das gleich noch ein wenig genauer sagen, wenn das interessiert, dass die Speisen, das, was wir zu uns nehmen, ganz wichtig ist, um die Leber zu unterstützen und um zu vermeiden, dass sie geschädigt wird in ihrer Funktion.
Da liegt gleich die nächste Frage nahe, wie ich denn so ganz allgemein gesprochen meine Leber und auch meine Galle schützen kann.
Das will ich auch gerne ein bisschen weiter ausführen. Hildegard von Bingen beschreibt bei der Ernährung zum Beispiel, dass wir vermeiden sollten, zu viel Rohes zu essen. Es gibt ja in der Naturheilkunde, gab es vor allen Dingen so Mitte der 80er Jahre so eine ganz riesen Rohkostwelle. Rohes Getreide zu essen, Rohkostmüsli, rohe Äpfel, rohe Birnen, rohes Gemüse, andere rohe Speisen. Und genau darauf nimmt Hildegard von Bingen Bezug. Und sie schreibt, wer zu viel Rohes isst, dass weder mit dem Feuer noch mit Gewürzen, sie spricht von Salz und Essig, zubereitet und abgeschmeckt wird, dann kann das im Magen gar nicht richtig gar werden. Also wir brauchen doch unseren Kochtopf. Es gab ja mal einen Titel, Vergiss den Kochtopf, nach Hildegard von Bingen, und auch aus meiner Erfahrung ist dieser Titel leider völlig falsch. Wenn wir so essen würden, dann wird der Organismus und insbesondere auch die Leber geschädigt. Die kann das gar nicht richtig verarbeiten. Und interessanterweise ist mir dann auch, und das wird den Hörern und Hörern, wenn sie sich denn dieser Ernährungsweise eine Zeit auch hingewendet haben, aufgefallen sein, dass viele Menschen, obwohl sie angeblich so gesund gegessen haben, mit diesem Rohkostmüsli, da fing es schon an am Morgen, gemerkt haben, es ist ihnen eigentlich gar nicht gut bekommen. Sie haben gedacht, ich ernähre mich wohl, aber sie haben Blähbäuche bekommen, sie haben übelriechende Stühle bekommen, also Stuhlabgang. Und sie haben gemerkt, eigentlich bekommt es mir nicht gut, obwohl ich denke, ich ernähre mich. Und dagegen hat sich Hildegard gewehrt. Schon vor über 850 Jahren, sie empfiehlt frühmorgens etwas Warmes zu essen, zum Beispiel den Dinkel an erster Stelle und daraus einen sogenannten Dinkelbrei zu machen mit den zwei Gewürzen, Galgant und Bertram. Der Dinkel ist ja unser wertvollstes Getreide. Und wenn ich das in meiner Praxis, und ganz, ganz viele Patienten bekommen das verordnet, sagen sie, der Morgen beginnt viel besser mit diesem etwas Warmen, jetzt nicht verkocht, aber eben doch einmal kurz aufgekocht, gegart. Und interessant ist, dass in den ganzen naturerkundlichen Richtungen da auch eine Wende stattgefunden hat. Die Rohkostvertreter sind ganz, ganz reduziert, nur noch ganz wenige verschreiben das heute, verordnen das. Die meisten fangen an, auch vorsichtig zu garen und ihren Patienten eben das zu empfehlen, was Hildegard von Bingen vor über 850 Jahren bereits niedergeschrieben hat oder niederschreiben hat lassen.
Wenn Sie jetzt von Rohem sprechen, sprechen Sie auch davon, dass wir Salate meiden sollten? Oder gibt es da auch etwas, was zu beachten ist, wenn ich einen Salat anrichte?
Ganz sicher. Hildegard von Bingen, und das ist auch etwas ganz Schönes und auch was ganz Tröstliches, warnt natürlich vor allen Übertreibungen. Und wenn man jetzt sagt, Rohkost wäre überhaupt und immer schädlich, ist das sicher falsch. Das möchte ich auch nicht, dass das bei den Hörerinnen und Hörern so überkommt. Aber sie beschreibt zum Beispiel, ich habe das eben schon mal kurz erwähnt, wenn wir einen Salat essen, und gerade die Zeit jetzt wird wieder kommen, wo wir das auch gerne tun, sollen wir ihn aber entsprechend anrichten. Also zum Beispiel mit einer Tunke aus Salz und Essig dazu, beziehungsweise die Hauptgewürze, an die man sofort denkt, wenn man an Hildegard denkt, Galgant und Bertram dazu zu tun. Das macht die Rohkost bekömmlicher und dann darf man auch gerne seinen Rohkostsalat genießen. Aber eben bitte nicht morgens als allererstes und vielleicht auch ganz spät abends nicht mehr. Da sagen auch eine ganze Reihe von Patienten, dass sie merken, dass ihnen das nicht so gut bekommt. Aber sonst tun sie das gerne. Und auch da gehört wieder dazu, dass man jeden Patienten einzeln betrachten muss. Und wenn jemand sagt, ich merke, das bekommt mir nicht so gut, dann wird man vielleicht den Salat eher doch ganz kurz blanchieren, wie das die Hausfrauen nennen, oder dünsten. Und wer sagt, das bekommt mir gut, der darf das dann auch gerne essen.
Heute sprechen wir über die Hildegard-Heilkunde bei Leber- und Gallebeschwerden. Und jetzt haben wir schon über die Anwendung von rohem Obst und Gemüse gesprochen. Und zwar eine Anwendung, die Leber und Galle schützen, nämlich indem wir zu viel Rohes meiden, dass wir am Morgen das Müsli warm zubereiten, warm essen, am besten ein Dinkelmüsli oder ein Habermus, wie es die Hildegard von Bingen nennt, mit einem gedünsteten Gemüse, gedünsteten Obst. Salate sollten angerichtet werden oder sogar, Sie sagen, blanchiert werden.
Richtig.
Jetzt machen wir einen Schwenker, Dr. Tock und liebe Hörerinnen und Hörer, denn wenn wir von Gefühlen sprechen, dann sprechen wir auch davon, dass uns etwas ja über die Leber gelaufen ist. Jetzt die Frage, was hat denn nun die Leber mit unseren Gefühlen zu tun? Haben sie wirklich was miteinander zu tun oder ist es nur ein Sprichwort?
Das ist nicht nur ein Sprichwort. Auch da kann ich gleich etwas noch dazu beitragen. Ich habe das von einem Kollegen, der weit gereist ist, der die englische Sprache kennt, weil er in Amerika war, der in Fernost war, in Japan hat er sich eine Zeit aufgehalten. Und er hat uns mal gesagt, in der deutschen Sprache haben wir eigentlich die feinsinnigsten Begriffe. Und das, was Sie eben schon gesagt haben, da ist etwas über die Leber gelaufen oder die Galle läuft über, der ärgert sich schwarz vor Galle, da ist tatsächlich etwas dahinter. Und das ist etwas auch ein großer Vorteil unserer Naturheilkunde. In unserer wissenschaftlichen Medizin legen wir da weniger Gewicht drauf, in der Naturheilkunde wohl. Wir kennen ja diese Charaktere, die auch Hildegard von Bingen beschreibt, und zwar die zwei hauptsächlichen, die hierbei eine Rolle spielen, sind auf der einen Seite der sogenannte Choleriker, dem die Galle überläuft, und der Melancholiker, dem die Galle schwarz wird. Und das kann man tatsächlich, vielleicht sprechen wir nachher noch über den Aderlass, kann man auch tatsächlich sehen. Aber von daher ist schon vom Sprachgebrauch ein ganz dichter Hinweis, dass unsere Emotionen, dass unsere Stimmung, dass unser Verhalten etwas zu tun hat mit Leber und Galle, auch Leber- und Gallengesundheit. Und sowohl über das eine kann man das andere verbessern, unterstützen. Also wir wären jemand, der melancholisch ist, dem alles schwarz ist. Wir würden heute vielleicht sogar eher sagen, der in Richtung Depression geht, durchaus eine effektive Hilfe anbieten können, wenn wir seine Leberfunktion unterstützen. Ich sollte erklären, dass das nicht unbedingt oder sogar meistens nicht im Labor oder im Ultraschall sichtbar ist. Also das sind Patienten, die haben ein völlig normales Blutbild, die haben völlig normale Leberwerte. Gamma, GT, GOT, GPT, diese typischen Leberwerte sind bei denen völlig normal. Auch die Ultraschalluntersuchung der Leber wird keine Veränderung ergeben. Ich vergleiche das bei meinen Patienten, damit sie das richtig einordnen können, gerne mit der quietschenden Tür. Wenn die Tür quietscht, ist organisch alles in Ordnung. Das Holz, der Rahmen, das Scharnier, alles ist in Ordnung. Es muss nur ein Tropfen Öl und dann läuft es wieder glatt. Und so ist es auch mit Leber und Galle. Wenn die Funktion, dieses Quietschen, ein bisschen gestört ist, finden wir im Schulmedizin setze ich ein Gänsefüßchen, aber jeder weiß dann, was gemeint ist, finden wir keine Veränderung. Aber wenn wir die Funktion unterstützen, dann fühlen sich die Patienten freier, dann ist das Dunkle, geht das weg und die Patienten fühlen sich besser.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist, wenn ich manchmal so zu Gefühlsausbrüchen neige, dann ist nicht nur der Satz des Tages, reiß dich doch mal etwas zusammen und schau doch jetzt mal, was dich wirklich verärgert und geh dir mal auf den Grund, sondern dass ich mir auch vornehme, etwas für meine Leber- und Galle-Funktion zu tun. Stimmt das?
Beides ist richtig. Aber wir wissen, dass bei Kindern ist es vielleicht am leichtesten zu erklären. Natürlich versucht man, Kinder zu erziehen, und jedes Kind muss man auch immer je einzeln erziehen. Man kann sagen, mach das mal, und das wollen wir nicht so gerne. Aber wir wissen auch uns selber, dass das nicht immer so einfach ist. Also so sich nur vorzunehmen, natürlich brauchen wir diese Ziele. Natürlich müssen wir an unserem eigenen Charakter arbeiten, wir müssen ihn verändern, zum Guten hingestalten. Auch das ist Hildegard, sie beschreibt die Tugenden und Laster. Also an uns selber etwas arbeiten, aber wir wissen auch, dass uns das manchmal ganz, ganz schwer fällt. Und da ist es durchaus eine therapeutische Arbeit, und da sind die Therapeutinnen und Therapeuten auch mit angesprochen, also die Ärzte, aber auch die naturheilkundlich Tätigen, die Heilpraktiker, zu gucken, liegt denn so eine Funktionsschwäche von Leber und Galle vor? Und wenn ich die erkenne, dann soll ich sie auch behandeln, und dann wird es Patientinnen leichter fallen, mit ihren Stimmungen besser umzugehen. Denn wir kennen ja das, dass sie sagen, ich versuche und ich versuche, aber die Pferde gehen mit mir immer wieder durch. Mhm. Und ich schaffe es eben nicht.
Mhm. Ich habe auch einen Spruch gefunden, dass gesagt wird, der Tod sitzt im Darm. Also Wut, Zorn und Ärger, so sagt die Schrift, produzieren zu viel Gallensäure. Und das wiederum kann die natürlichen Darmbakterien zerstören. Also man kann hier sehen, dass das auch alles so ineinander spielt. Und die Frage ist ja, was war zuerst da? Der Wut und der Ärger, oder war zuerst da, dass meine Galle zu viel Gallensäure produziert und dass ich deswegen wütend bin? Aber es gibt wohl da ein Universalmittel, der gelöschte Wein. Was können Sie dazu sagen?
Der gelöschte Wein, für einen ganz echten Weintrinker mag das vielleicht am Anfang erstmal ganz schlimm sein, dass man den Wein aufkocht und dann noch ein wenig Wasser dazu schüttet. Also wir haben einen Freund, der hat gesagt, das könnte er seinem Wein nicht antun, aber es ist ein Heilmittel. Und unsere Naturheilkunde heißt ja auch zum Teil Erfahrungsheilkunde. Und insofern möchte ich die Hörerinnen und Hörer einladen, wen sie denn bei sich entdecken, dass sie da vielleicht einen kleinen Handlungsbedarf haben, das einmal zu tun. Das braucht gar nicht der allerbeste und allerteuerste Wein zu sein, sondern man nimmt einen möglichst natürlich biologischen Wein, der keine Spritzgifte enthält, kocht ihn etwas auf, tut ein wenig Wasser dazu und trinkt diesen Wein. Und dann kann man auf einmal von Patientinnen und Patienten die Erfahrung rückgemeldet bekommen. Und davon leben wir ja auch als Therapeuten, auch ich als Arzt, dass sie auf einmal sagen, wenn ich so eine Wutanwandlung habe, dann gehe ich mal ganz schnell in meine Küche, mache nur ein bisschen Wein, das muss jetzt nicht ein ganzer Liter gleich sein, sondern vielleicht ein Gläschen voll, koche das auf, tue ein bisschen Wasser dazu, sagen wir mal so ein Drittel Wasser dazu, deswegen gelöscht, trinke das langsam schluckweise, und dann merke ich, dass der Zorn so ein bisschen runtergeht. Es gab ja so eine geniale Zigarettenwerbung, dafür wollen wir jetzt keine Reklame machen, aber die Älteren uns kennen das noch, nicht gleich an die Decke gehen, da kann man auch mit einem gelöschten Wein sehr schön herunterkommen. Dann sagen die Patienten, es geht mir besser, ich kann mit meiner Wut besser umgehen, sie ist gar nicht mehr so stark. Also man dieses Universalmittel.
Man könnte ja auch daraus ein Ritual machen. In dem Moment, wo ich den Wein zubereite, kann auch sein, dass dann die Emotionen auch schon langsam ein bisschen abebben, indem ich etwas für mich persönlich Gutes tue.
Richtig.
Jetzt möchte ich noch auf den Aderlass zu sprechen kommen. Der hat ja auch einen recht hohen Stellenwert, auch in dem Aderlass sind Säfte, nämlich ist die Schwarzgalle sichtbar für einen geübten Hildegard-Mediziner. Erklären Sie uns das.
Das will ich gerne tun. Das war für mich eine der spannendsten Einstiege, neben dem Galgan von Frau Stricker-Schmidt gereicht, in die Heilkunde. Ich habe in der Tat angefangen, als erstes den Aderlass sehr intensiv durchzuführen. Und bei meinem ersten Kurs schon haben wir das gesehen. Ich erkläre ganz kurz den Aderlass. Auch das muss man tun, gerade für die Hörer und Hörer, die das noch nicht kennen. Das klingt ja für uns heute erstmal ganz furchtbar. Aderlass, das klingt nach finsterem Mittelalter. Und ich nenne das lieber bei meinen Patienten entweder Mini-Aderlass oder Blutreinigung nach der Heiligen Hildegard von Bingen. Man macht ihn folgendermaßen. nach Vollmond in den ersten 6 Tagen. Und auch das ist für viele Menschen erstmal ganz schwierig zu verstehen. Oder sie haben eine Abneigung, sagen mit Vollmond, da wollen wir aber nichts zu tun haben. Und ich verweise, wir sind ja etwas nördlicher als Sie im schönen Süden. Noch so 200 Kilometer von der Nordsee entfernt. Aber wer das einmal mitbekommen hat, wie bei Ebbe und Vollmond die Wassermassen bewegt werden, also durch den Mond, durch die Gravitationskräfte Ebbe und Flut, da können Sie schon sehr genau sehen, dass die Gravitationskräfte des Mondes auf Flüssigkeiten Einfluss haben. Und wir nehmen ganz strikt, so wie Hildegard das beschrieben hat, in den ersten 6 Tagen eine sehr kleine Menge Blut ab. Bei einem Patienten, der völlig nüchtern ist, nicht gegessen, nicht getrunken hat, nicht mal Zähne geputzt hat, um die Säfte schon in Gang zu bringen, das soll alles vorher nicht sein. Und die Menge ist auch wesentlich kleiner zum Beispiel als bei der Blutspende. Bei der Blutspende haben wir eine Menge von 450, also fast einen halben Liter. Und wir nehmen ungefähr ein Zehntel ab, 50 bis 80 Milliliter. Und wenn wir dieses Blut einen Tag später untersuchen, findet man bei einem Teil der Patienten ganz kleine schwarze Körnchen. Ich vergleiche das so ein bisschen salopp, das sieht aus wie so Mäuseköttelchen. Die kann man in der Tat sehen und das ist die Schwarzgalle, die sich abgesondert hat. Und für mich war das total spannend. Ich habe früher in der Tat auch gedacht, das haben sich die Alten ausgedacht mit dieser Schwarzgalle. Aber man sieht sie tatsächlich in diesem Aderlassblut. Natürlich nicht bei allen Patientinnen und Patienten, aber bei einigen doch. Und wo wir es sehen, und das wissen Sie jetzt auch schon alle, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir natürlich etwas therapeutisch Gutes für Leber und Galle tun, um dieser Bildung von der Schwarzgalle entgegenzuwirken.
Wie oft sollte denn der Aderlass durchgeführt werden, wenn jetzt ein Patient auch zu Ihnen kommt, dessen Leber- und Galle-Funktion eingeschränkt ist?
Hildegard von Bingen, und ich halte mich an Ihre visionären Beschreibungen und Angaben, schreibt, dass man es in der Regel einmal im Jahr durchführen kann. Bei Patienten, die bis 50 Jahre alt sind, kann man es auch etwas häufiger tun, aber auf keinen Fall häufiger als alle 3 Monate. Das Blut und der Organismus brauchen 3 Monate, um nach einem Aderlass. Wir haben durchaus eine intensive Stoffwechselverbesserung und Umstellung. Braucht ungefähr 3 Monate, um sich wieder zu regenerieren. Sie beschreibt ja, das Blut wird in Aufregung versetzt und es kommt eben am Anfang das ganz dunkle Blut. Und sobald das hellere nachkommt, und das ist eben diese Menge, man braucht eine relativ starke Lampe, um das zu sehen, 60 Watt. Und für mich ist das Phänomen, ich habe das über 1200 Mal jetzt hier in der Praxis durchgeführt, wir haben nur ungefähr 10 Patienten nicht mal, wo wir das nicht gesehen haben. Wir machen das zu zweit, das heißt meine Mitarbeiterin, meine Helferin und ich. Und dann gucken wir immer schon zusammen und sagen, jetzt wird es heller. Und fast alle Patienten wollen das auch sehen. Und wenn das Blut hell ist, das heißt, das gesunde Blut kommt dann, dann hören wir sofort auf, denn das Gesunde wollen wir dem Patienten lassen. Wir nehmen nur den allerersten Teil, der sozusagen vermehrt die Schadstoffe, die Schlackenstoffe, die Toxine enthält und eben auch die Schwarzgalle. Und das tun wir dann getrost auch weg, das wird dann vernichtet, das Blut.
Wer genaueres wissen will und wer mehr wissen möchte über den Aderlass, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können sich die Gesundheitssendung vom 19. September letzten Jahres, also 2007, beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Rufnummer entnehmen Sie dem Faltblatt oder ich sage es ja auch im Laufe der Sendung noch durch. Also in der Sendung vom 19. September 2007 haben wir einer ganzen Sendung, eine ganze Stunde lang über den Aderlass gesprochen, über die Diagnosemöglichkeiten und dann auch über die therapeutischen Möglichkeiten nach dem Aderlass. Also der Aderlass, auch ein Hilfsmittel, regelmäßig einmal im Jahr Leber und Galle sozusagen zu entgiften, zu reinigen. Wie können wir denn noch die Leber regelmäßig entgiften?
Eine weitere Möglichkeit, etwas Gutes für die Leber zu tun, für die Entgiftungsfunktion, möchte ich 2 therapeutische Möglichkeiten nennen. Das eine ist die Edelkastanie. Hildegard von Bingen beschreibt die Edelkastanie, die Esskastanie. Sie beschreibt, man zerquetsche die Kerne. Es gibt dieses als Mehl zu kaufen, Edelkastanienmehl. Und das rührt man in Honig ein. Das esse man oft und die Leber wird gesund werden. Und das, es gibt ja immer so Lieblingsverordnung, das ist eine der großen Gänsefüßchen-Renner in meiner Praxis. Das verordne ich ganz gerne den Patientinnen und Patienten. Edelkastanienmehl als Honig, in einen möglichst flüssigen Honig, dann kann man das gut einrühren, zum Beispiel Akazienhonig. Dieser Edelkastanienhonig ist wunderbar zur Unterstützung der Funktion von Leber und Galle. Und Sie haben vorhin noch etwas Zweites schon erwähnt, das ist die Hirschzunge. Da kann ich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, gleich beruhigen. Unser Apotheker hat mal gesagt, da muss ich doch jetzt nicht auf die Hirschen losgehen. Nein, das ist ganz bestimmt nicht so. Das ist das Hirschzungenfernelixier nach Hildegard von Bingen. Und auch da beschreibt Hildegard, dass die Hirschzunge in Wein gekocht werden soll. Dann fügt man etwas Honig dazu, langer Pfeffer und Zimt. Trinke das oft nach dem Essen und nüchtern. Und ich hatte vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass die Bitterkeit des Phlegmas nicht nur die Leber, sondern auch die Lunge schädigt, sodass Patienten jähzornig und hartherzig sogar, beschreibt sie, werden können. Und die Hirschzunge ist für beides gut. Und das ist das Wunderbare. Wir sprechen ja so gerne von Ganzheitsmedizin. Das ist ein Begriff, der fast schon ein bisschen abgenutzt ist. Aber ich finde ihn trotzdem gut, wenn man ihn in der richtigen Art und Weise verwendet. Und beide Organe, Leber und Lunge, werden durch die Hirschzunge in wunderbarer Weise unterstützt. Und ich nehme noch eins dazu. Sie sprachen von dem Darm. Der Tod sitzt im Darm. Auch die guten Bakterien, die dort vorkommen müssen, die wir brauchen für eine regelrechte und gute Verdauung. Auch die Darmflora, wie wir das nennen, die ökologische Besiedlung des Darmes, wird durch das Hirschzungenfernelixier in wunderbarer Weise unterstützt. Und für mich ist das immer wieder schön, wie wir diese übergreifenden Mittel haben, die eben nicht nur ein spezielles Organ unterstützen, sondern viel mehr tun können für den gesamten Organismus und für unsere Gesundheit.
Jetzt haben Sie von Edelkastanienmehl gesprochen, das wir uns selber einrühren können in einen Honig. Sie haben vom Hirschzungenfarnkraut gesprochen, also vom Hirschzungenelixier. Wie kann denn die Edelkastanie oder auch die Hirschzunge angewendet werden? Über welchen Zeitraum vor allem?
Also das kann man durchaus über einen etwas längeren Zeitraum anwenden. Also die Edelkastanie lasse ich bei meinen Patienten durchaus über einen Zeitraum von 2-3 Monate anwenden. Dann bestelle ich sie sowieso wieder ein. Wir gucken, wie sie es ihnen bekommen. Aber über diesen Zeitraum kann man das auf jeden Fall durchführen. Sie können sich auch vorstellen, wenn wir naturheilkundlich, ganz allgemein, Organe unterstützen, braucht das in der Regel ein bisschen Zeit. Weil ja auch der Schaden oder ich sag mal besser die Schwäche, die funktionelle Schwäche, nochmal dieses Beispiel der quietschenden Tür, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das hat sich im Laufe von Jahren und manchmal Jahrzehnten entwickelt. Und wir können auch nicht erwarten, dass das nach 1 oder 2 oder 3 Wochen schon alles in Ordnung ist. Aber es ist ein ganz großer Vorteil mit allen diesen Möglichkeiten, die wir haben. Der Organismus lernt ja selber mit seiner Schwäche umzugehen. Er behebt seine Schwäche. Wir machen nicht von außen etwas. Es gibt ja Situationen, da müssen wir von außen mit der Schulmedizin eingreifend helfen, vielleicht auch notfallmäßig helfen, das berühmte Beispiel eines Antibiotikums, was lebensrettend sein kann. Aber in dieser Situation lernt der Körper ja nicht wirklich mit seiner Schwäche umzugehen. Wir haben die Situation gerettet, das Zweite muss eigentlich noch hinterherkommen. Die Abwehr aufbauen und jetzt auf die Leber bezogen. Die Leber soll wieder lernen, ihre Funktion, ihre Stoffwechselvorgänge, die Ausscheidung der Galle in optimaler Weise wieder durchzuführen. In der Medizin sprechen wir durchaus ja auch von Cholerese, das heißt die Ausscheidung der Galle in den 12-Fingerdarm entsprechend der Nahrung. Und von daher auch durchaus etwas länger und hier ist zum Farnelixier durchaus in der gleichen Zeit 2 bis 3 Monate anzuwenden. Wie gesagt, hier ist zum Farnelixier nach dem Essen und nüchtern.
Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie ich meine Leber, meine Galle unterstützen kann. Wie wähle ich denn das aus? Also wir haben ja so eine Vielfalt, auch jetzt in der Hildegard-Medizin, sodass man als Laie doch dann manchmal so die Wahl der Qual hat oder Qual der Wahl.
Die Qual der Wahl, das ist richtig. Ich denke, man muss natürlich im Vorhinein gucken, ist es sinnvoll und notwendig, einen Therapeuten, eine Therapeutin aufzusuchen, weil die Beschwerden Ärger sind. Und dann soll das auch bitte unbedingt passieren. also diese Sendung, aber das ist ganz sicher klar, ersetzt nicht einen notwendigen Besuch bei einer Therapeutin, bei einem Therapeuten. Aber es gibt, und da haben Sie völlig recht, einen Zwischenbereich, wo man sagt, man möchte schon gerne etwas für sich tun, aber man muss vielleicht noch nicht zu einem Arzt oder zu einem Heilpraktiker gehen, oder aber man ist bereits bei einer Ärztin, bei einer Heilpraktikerin und man möchte noch etwas Zusätzliches tun. Und die drei Möglichkeiten, die wir eben erwähnt haben, die sind schon die allerwichtigsten, die ich in den Anfang stellen möchte. Also einmal diese Blutreinigung, dieser Aderlass, Mini-Aderlass nach Hildegard von Bingen, das Hirschzungfarn-Elixier und die Edelkastanie. Eine vierte Möglichkeit, die mir ganz wichtig ist, nenne ich auch noch, das ist die Wermutkur. Hildegard Freundinnen und Freunden ist es bereits gut bekannt, die sogenannte Frühjahrskur von Mai bis Oktober, jeden dritten Tag von dem Wermutwein etwas zu trinken, ein Likörglas voll, aber eben nur jeden dritten Tag. Der frische Wermut wird nach den Angaben von Hildegard von Bingen zerstoßen. Das gibt es aber auch fertig zu kaufen. Und der Wermut ist der wichtigste Meister gegen alle Erschöpfung. Und sie beschreibt, auch das ist sehr schön zu lesen, er ist sehr warm und sehr kräftig. Und wir können ihn einsetzen. Hildegard beschreibt, er unterdrückt den Nierenschmerz, die Nierenfunktionsschwäche, die Melancholie, also auch die Traurigkeit, die Depression. Er macht die Augen klar, er stärkt das Herz und er lässt nicht zu, dass die Lunge krank wird. Weiterhin sogar auf den Magen, die Eingeweide und eine gute Verdauung. Nochmal, für mich an erster Stelle häufig Edelkastanienmehl, in dieser Zeit jetzt auch der Wermut, aber das ist bloß in dieser Zeit von Mai bis Oktober. Und die Hirschzunge setze ich insbesondere ein, wenn zum Beispiel Antibiotika in der Vorgeschichte gegeben worden sind, um die Darmflora wieder aufzubauen. Ich hoffe, dass das so ein kleiner Anhalt ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das hören wir jetzt, nämlich wir laden die Hörer einfach ein und bitten sie, sich mit in die Sendung einzubringen. Wir sprechen heute mit dem Arzt für Allgemein- und Hildegard-Medizin, Dr. Michael Tock. Er kommt aus Bielefeld. Wir sprechen über die Hildegard-Heilkunde bei Leber- und Gallebeschwerden. Sie können uns anrufen, Sie können sich einbringen mit Ihren Fragen. Gleich geht es weiter in unserer Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Ihrem christlichen Radio. Wir haben Sie eingeladen, sich in die Gesundheitssendung einzubringen. Und dann darf ich jetzt auch schon die erste Hörerin begrüßen. Es ist Frau Fechler.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Sabine Böhle und grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe zu diesem Leberproblem Frage, Wermutwein hat doch eigentlich Alkohol dann, oder? Und der Alkohol ist ja nicht immer der Grund für die Leberschäden. Aber man fragt sich dann doch, woher kommt, denn meistens schiebt man das alles da drauf. Und dann haben Sie vielleicht noch Wasserlinsen, habe ich auch schon mal gehört, dass das gut sein soll, Wasserlinsen. Die, und dann habe ich mir mal so ein Fläschchen bestellt, bei Hildegard irgendwo so eine Firma. Und dann war da so wenig drin von dem Wasserlinsen, dieser Anteil war so gering, dass man sich wundert, dass er überhaupt den Namen davon hat.
Herr Dr. Tock.
Sie haben zwei Fragen gestellt, und zwar die erste im Hirschzungen-Farn-Elixier, der ist in Wein aufgekocht, das ist richtig. Wenn wir Patienten haben, die auf keinen Fall Alkohol trinken dürfen, zu sich nehmen dürfen, sei es aufgrund der Vorgeschichte, sei es, dass sie alkoholkrank sind, diese Patienten dürfen natürlich das Hirschzungen-Farn-Elixier nicht zu sich nehmen. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus so, dass wir selbst bei Kindern ganz, ganz geringe Mengen auch in ganz offiziellen pharmazeutischen Präparaten ein bisschen Alkohol haben. Von daher die zweite Frage gleich ein bisschen mit angesprochen, die Sie gestellt haben. Ich hatte das gleich zu Anfang gesagt, wenn wir bei Giften für die Leber denken, ist bei den meisten Laien nur die Denkweise Alkohol. Die Leber wird aber bei uns durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten geschädigt oder kann geschädigt werden. Und wir kennen Patienten, die werden von ihrem Arzt beschuldigt, sie würden trinken und sie sagen ganz ernsthaft und glaubwürdig, ich habe nie Alkohol zu mir genommen. Und das stimmt auch. Ich selber habe das in meiner Ausbildung in der inneren Klinik auch so erlebt, dass ich gedacht habe, ich glaube dem Patienten, der hat nicht getrunken und trotzdem hat er einen Leberschaden. Da muss natürlich so eine Verordnung in der Verantwortung eines Therapeuten stehen. Das dürfen die Laien nicht alleine machen. Da muss ich hier auch bei meinen Patienten gucken, kann ich sagen, diese ganz geringe Menge, vielleicht reduziere ich auch noch das Likörglas oder ich gebe bloß einen halben Teelöffel, weil ich die Wirkung der Hirschzunge doch so wichtig finde, dass er das zu sich nimmt. Oder ich gebe eben dann auf das Edelkastanienmehl Honig über, das Edelkastanienmehl im Honig über, um diese Möglichkeit eben auszuschließen, dass da noch ein zusätzlicher Schaden durch den Alkohol ist. Die letzte kurze Frage zur Wasserlinse, das kann ich nicht beurteilen. Ich selber habe mit der Wasserlinse, aber in einem anderen Zusammenhang, insbesondere bei Tumorpatienten, allerbeste Rückmeldung bekommen, sodass ich sie gerne empfehle und verordne. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen damit beantwortet.
Ja, man hat da noch ein ganzes Bündel, aber das stehen ja schon andere Hörer an. Dankeschön.
Gerne, alles Gute Ihnen.
Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Frau Wilgosch, Sie sind unsere nächste Hörerin am Hörertelefon bei Radio Hore. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, alle miteinander. Ich hätte eine Frage zur Edelkastanie. Und zwar habe ich da mal was. In einem anderen Zusammenhang hat es da irgendwas mit der Hirnschranke, die das durchbricht, die Edelkastanie. Können Sie mir dazu etwas sagen, Herr Doktor?
Die Edelkastanie hat vielfältige Funktionen. Gut, dass Sie darauf hinweisen. Und zwar beschreibt Hildegard von Bingen, wenn das Gehirn trocken ist. Das heißt, wir geben es auch bei Menschen, die Probleme haben mit ihrer Gehirnfunktion. Und von daher ist die Edelkastanie vielfältig anwendbar. Wir haben in dieser Sendung uns im Wesentlichen bezogen auf Leber und Galle und Leber- und Gallengesundheit. Insofern wollte ich das nicht erwähnen, aber Sie haben recht. Die Edelkastanie ist wunderbar einsetzbar, auch bei Erkrankungen des Gehirnes.
Frau Wilgosch, danke schön für Ihren Anruf. War das soweit Ihre Frage?
Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Wiederhören. Frau Andrijewska darf ich jetzt begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe folgende Frage und ich bin mir nicht sicher, ich habe es nur gehört, dass Migräne, ich leide auch unter Migräne, auch mit Leber zu tun hat. Und ich habe mir auch die Bärwurz-Gewürzmischung besorgt mal, weil Hildegard beschreibt, dass, dass man dadurch auch die Migräne los wird. Aber ich habe auch diesen Birnenmus plus Honig auch gemacht und da waren vielleicht ein paar Wochen, aber die Migräne habe ich noch immer. Vielleicht müsste man das länger machen oder oder ist das eigentlich nicht so richtig, was ich da ausgesucht habe? Danke.
Was Sie ausgesucht haben, ist völlig richtig. Hildegard von Bingen beschreibt Bärwurz-Birnenhonig bei der Behandlung von Migräne. Und wir haben noch gar nicht alle Möglichkeiten erwähnt, die auf eine Leberfunktionsschwäche hindeuten. Und der Gallenkopfschmerz, man spricht in der Naturkunde in der Tat vom Leber- oder Gallenkopfschmerz, den gibt es durchaus, wo eben auch Leber- und Gallenmittel eingesetzt werden. Die Bärwurz ist ja unser wichtigstes Entgiftungsmittel auch, also von daher eben auch entlastend. Aber es ist eben leider auch nicht das Einzige. Es wäre so schön, wenn man für eine Erkrankung, für eine große Erkrankung ein Mittel hätte und damit würde man alles behandeln können. Das wäre so wunderbar, das würde das einfach machen. Also es ist leider so, dass ich Ihnen doch raten möchte, auch einen erfahrenen Hildegard-Therapeutin oder Therapeuten aufzusuchen, um zu gucken, was möglicherweise Ihnen auch noch gut tut. Meine Erfahrung hier in über 20 Jahren Praxisniederlassung ist, dass bei den allermeisten Patienten mit Migräne eigentlich auch innerhalb einer absehbaren Zeit eine sehr schöne Linderung, wenn nicht gar völlige Heilung, erreicht werden kann. Anders als wir das häufig in unserer normalen Medizin sagen, sehen wir sehr, sehr viele Patienten, die auch relativ schnell eine wesentliche Besserung erreichen. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen doch raten, einen erfahrenen Therapeuten aufzusuchen. Aber was Sie gemacht haben, war richtig. Und es zeigt ja, weil es auch reagiert hat. Sie haben ja gemerkt, es war eine Zeit besser.
Ja.
Diese Denkrichtung, die Sie sich selber herausgesucht haben, ist schon mal stimmig gewesen. Vielleicht muss sie noch ergänzt werden. Das kann ich jetzt natürlich nicht am Telefon sagen. Mhm. Dafür muss man eine richtige Anamnese machen, wie wir das nennen. Man muss Patienten kennenlernen. Gibt es noch andere Faktoren, die dazu beitragen? Aber ich denke, es sollte Sie ermutigen, dabei zu bleiben, weil es war ja richtig. Es hat reagiert.
Gut, Frau Andrejewska, dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute, gute Besserung, Gottesreichen Segen.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
So, jetzt gehen wir in die Gegend von Hanau. Dort ist Frau Gutmann am Telefon. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Ja, kann ich schon sprechen. Guten Tag. Also ich hatte schon lange Silimarin genommen, davor noch Veliga, weil ich schon lange meine Galle rausbekommen habe. Ich hatte Gallensteine und ich habe 6 Kinder. Damals hieß es, das wäre auch ein Grund. Und jetzt hat neulich mein Hausarzt, der halt kein Naturheilarzt ist, Ultraschall gemacht, weil er einfach mal alles untersuchen wollte. Und er sagte, meine Leber wäre vergrößert und hätte auch keine scharfen Kanten, sondern rund. Aber er sagt da gar nichts, was ich tun soll. Und deshalb denke ich, dass da diese Silimarin gar nicht ausgereicht haben. Und jetzt hatte mir mal einer gesagt, man könnte Hepatodoron nehmen. Aber ich habe es noch nicht genommen, weil ich nicht weiß, wie viel und soll ich und wie lange.
Fragen wir mal Herrn Dr. Tock, ob er schon so ein Gespür hat von dem, was Ihnen fehlt, was er Ihnen vielleicht für einen Tipp geben kann.
Mhm. Vielen Dank für das, was Sie erzählt haben. Es ist in der Tat so, wenn wir das früh genug wissen, dass Patienten Gallensteine haben, da gibt es ein wunderbares Kraut, von Hildegard von Bingen beschrieben, das ist der Diptam. Diptam in 2 unterschiedlichen Formen anzuwenden, entweder einfach als Pulver eine Messerspitze 2-mal am Tag zu nehmen oder auch in einer Mischung mit Essig und Honig. Ich habe in der Tat gesehen, dass Gallensteine sich auch innerhalb relativ kurzer Zeit deutlich verkleinert haben, um fast die Hälfte innerhalb von 2-3 Monaten ultraschallmäßig von einem Kollegen kontrolliert und dann weiter reduziert und zurückgegangen. Das geht jetzt bei Ihnen leider nicht mehr, die Gallenblase ist entfernt. Aber ich würde schon noch etwas Zusätzliches für die Leber und Galle tun. Denn wenn die Gallenblase weg ist, auch das muss ich für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht jetzt nicht so ganz genau wissen, auch nicht wissen müssen. Die Leber produziert die Gallenflüssigkeit und die wird in der Gallenblase aufgehoben, wie so ein kleines Säckchen. Wenn die Gallenblase entfernt werden musste, wie bei Ihnen, wird trotzdem der Leber Gallensaft produziert und wird dann eben regelmäßig, ohne vorher in dieses Reservoir gekommen zu sein, in den 12-Fingerdarm abgegeben. Also es gibt weiter Gallenflüssigkeit. Ich kann mir vorstellen, ich greife jetzt einfach mal in das hinein, was wir schon gesagt haben, dass das Edelkastanienmehl eine gute Möglichkeit ist, die Sie gefahrlos anwenden können, 2-mal am Tag einen Teelöffel, es sei denn, Sie sind Diabetikerin und müssten auf den Zucker aufpassen und es gibt andere Gründe, die dem entgegenstehen. Aber es ist von mir eine häufige Verordnung und selbst junge Menschen, die ja manchmal der naturheilkundlichen Richtung eher etwas skeptisch sind, fragen gerne nach, ob sie es noch ein bisschen länger nehmen dürfen. Also ein Rat, Edelkastanienmehl in Honig erstmal zu versuchen.
Weil ich dann ganz leicht so Darmpilz kriege. Also ich spüre es auch, wenn ich Zucker esse. Also ich muss da ganz, ganz arg aufpassen.
Da wäre jetzt die Frage, was für eine Alternative es noch zum Kastanienmehlhonig gäbe, wie das Kastanienmehl ansonsten noch dem Körper zugeführt werden kann, Herr Dr. Tock.
Es gibt einmal die Möglichkeit, das ist jetzt nicht ganz original bei Hildegard so beschrieben, aber ich mache das trotzdem, wenn Patienten sagen, ich vertrage den Honig nicht, ich mache ihn gar nicht, dass sie einfach dieses Edelkastanienmehl in eine andere Flüssigkeit, vielleicht auch einen Tee, in einen Kräutertee hineinrühren. Und wenn wir das Stichwort von Ihnen, liebe Hörerin, eben gerade zugetragen bekommen haben, Darmpilze. Wir haben ja vorhin auch die Bärwurz Birnenhonig erwähnt. Auch das können wir einsetzen, beziehungsweise auch die Hirschzunge. Das wären die 2 Möglichkeiten, an die man dann denkt, wenn wir Hildegardisch verordnen. Vielleicht finden Sie doch in Ihrer Nähe eine Behandlerin, Behandler, die Hildegardisch weiter Erfahrung hat, um Sie da besser begleiten zu können, um das jetzt auf Ihre spezielle Situation, die offensichtlich doch nicht ganz so einfach ist, dann genau abstimmen zu können.
Ja, muss mal sehen, wo kriegt man denn so eine Adresse her?
Da kann ich Ihnen weiterhelfen und auch allen anderen Hörerinnen und Hörer. Unser Hörerservice, der hält für Sie Kontaktdaten bereit zu verschiedenen Versandhandel, wo Sie sich Hildegard-Produkte bestellen können. Frau Gutmann, wir danken Ihnen für Ihren Anruf und wünschen Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.
Ebenso, alles Gute.
Auf Wiederhören. Ja. Ja, Dr. Tock, das war jetzt eine kurzweilige Sendung. Wir haben über Leber- und Gallebeschwerden gesprochen und haben dabei die Visionen der heiligen Hildegard von Bingen zur Hilfe genommen. Sie haben sich eingelesen. Sie sind Arzt für Naturheilverfahren und Allgemeinmedizin und so seit 10, 11 Jahren, sagen Sie, beschäftigen Sie sich auch intensiver und näher mit der heiligen Hildegard von Bingen und wenden auch die einzelnen Verfahren in Ihrer Praxis an und, wie ich das so mitbekommen habe, auch mit Erfolg.
Nicht nur mit Erfolg, ich kann wirklich sagen, mit gutem Erfolg. Wir leben ja, ich hatte das eben schon mal gesagt, von der Rückmeldung der Patientinnen und Patienten. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie Menschen, die auch lange Krankheitsgeschichten haben und gerade auch die, die von unserer normalen Medizin, die wir sehr schätzen, das hatte ich eben betont und das gilt auch weiter, eher gesagt bekommen, da müssen Sie mit leben, das ist das Alter, da kann man nichts machen, wie sich auf einmal doch enorm etwas verändert und von daher ist es auch eine sehr mutmachende Medizin.
Und Mut möchten wir auch immer wieder machen mit unseren Gesundheitssendungen. Und Mut möchten Sie auch machen und Menschen, interessierte Menschen einladen zu Ihrer Tagung, die im August stattfinden wird, nämlich der Hildegard-Tagung in Bingen selbst, an einem der Wirkorte der heiligen Hildegard von Bingen.
Es wird eine Tagung sein, in der es auch um die Heilkunde geht. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir einen ganz bekannten Medizinhistoriker, also einen Arzt, der sich mit Medizin, aber auch der Geschichte befasst, der Einordnung der Geschichte, das ist der Professor Keil aus Würzburg. Und er wird uns darlegen, wie er das schon mal vor 10 Jahren knapp gemacht hat, in Bingen, zu der 900-Jahresfeier, dass die Hildegard-Heilkunde doch eine ganz eigenständige Heilkunde ist. Es wird ja teilweise geglaubt und vermutet, dass sie eben nur, in Gänsefüßchen nur, die Heilkunde der Benediktiner aufgeschrieben hat, das, was man zeitgenössisch wusste. Und er hat herausgearbeitet, dass ein ganzer guter Teil ihrer Rezepturen völlig einmalig sind, dass man sie nirgendwo wiederfindet. Und wir sind ja davon überzeugt, dass sie visionär bekommen hat, von Gott in einer besonderen Gnadengabe und dass sie wirklich einmalig ist. Natürlich im Kontext ihrer Zeit hat sie gestanden, aber zusätzlich etwas ganz Einmaliges. Wir sind froh und dankbar, dass wir diese Art von Heilkunde auch für unsere Patienten nutzbar gemacht haben durch die Protagonisten, die das erarbeitet haben, die die Werke übersetzt haben. Und wir können das heute anwenden. Und darüber, wie gesagt, sind wir hoch dankbar, auch dass der Professor Keil uns das dann nochmal sehr genau ausführen wird.
Also vom 22. bis 24. August findet eine Tagung statt. Veranstalter ist die Internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen. Für alle Interessierten wenden Sie sich an unseren Hörerservice, um Näheres zu erfahren. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 7525 7525. Sie können aber auch ins Internet gehen unter www.horeb.org. Dort halten wir die Informationen für Sie bereit. Herr Dr. Tock, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, dass Sie meinen und den Fragen der Hörern standgehalten haben. So mit voller Geduld. Dankeschön.
Ich verabschiede mich auch gerne bei Ihnen, bei allen Hörerinnen und Hörern. Und ich würde gerne einen letzten Satz von Hildegard von Bingen Ihnen allen weitergeben wollen, den ich auch gelesen habe, bezüglich der Leber. Sie sagt, die Leber nimmt die Freude auf, wie die Blume die Sonnenstrahlen. Bei diesem Wetter kann man das nur so weitergeben. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Lebergesundheit. Vielen Dank, Frau Pöhler.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Herr Dr. Tock hat es öfteren erwähnt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich vielleicht auch in die Hände eines erfahrenen Therapeuten begeben. Suchen Sie einen Hildegard-Therapeuten. Dann haben wir natürlich jetzt keine vollständige Liste für Sie, aber wir können Ihnen sagen, dass die Internationale Hildegard-Gesellschaft auf ihrer Webseite eine Therapeutenliste hineingestellt hat. Wir können Ihnen dazu gerne Zugang verschaffen. Also rufen Sie den Hörerservice an, 0700 7525 7525. Dort ist man Ihnen gerne behilflich. einen Therapeuten vielleicht in Ihrer Nähe zu suchen. Die heutige Gesundheitssendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sich im Internet downloaden unter www.horeb.org. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7520. Die CD, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir Ihnen gerne grundsätzlich kostenlos zur Verfügung. Doch wir freuen uns über eine Spende von Ihnen. Wir freuen uns über Ihr Gebet, aber auch Ihre finanzielle Unterstützung. Und sei es auch nur der kleinste Betrag, jeder Euro zählt. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten, gesegneten Tag.